Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Jahrespressekonferenz, wiederum hier in der Mosaikhalle in unserem Berliner Unternehmenssitz. Ein paar organisatorische Hinweise, wie Sie das kennen. Bitte schalten Sie Ihre Handys während der Pressekonferenz aus oder stumm. Und an die Fotografen die Bitte, während der Pressekonferenz auf das Blitzlicht zu verzichten. Wir übersetzen die Pressekonferenz ins Englische. Kopfhörer liegen an Ihren Sitzplätzen bereit. Schalten Sie hierfür bitte auf Kanal 1. Englische Beiträge werden umgekehrt auch ins Deutsche übersetzt, auf Kanal 2. Außerdem übertragen wir die Pressekonferenz im Internet. Unser Vorstandsvorsitzender Herr Käser gemeinsam mit unseren Vorstandsmitgliedern Frau Davis und Herrn Dr. Thomas werden Ihnen nun einen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr geben. Im Anschluss stehen Ihnen Frau Davis und die Herren für Ihre Fragen zur Verfügung. Und damit übergebe ich an Herrn Käser.
Herzlichen Dank, lieber Herr Heimbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier nach Berlin in unsere wunderschöne Mosaikhalle. Wir blicken heute auf ein Jahr des Aufbruchs für unser Unternehmen zurück und natürlich auch ein Jahr des Umbruchs in der globalen Wirtschaft und in der Politik. Wir werden auch einen Blick nach vorne werfen auf das neue Geschäftsjahr und natürlich auch auf das neue Siemens. Rund 40 Krisenherde zählt die Welt 2014 und das sind so viele wie viele, viele Jahrzehnte nicht mehr. Die Nachrichten werden bestimmt von Schlagzeilen zu Syrien, zu Irak, zu Ukraine oder auch zu Ausbreitungen von Gesundheitsrisiken wie Ebola. Hier in Europa, meine Damen und Herren, hier in Europa spüren wir die damit verbundenen Unsicherheiten aufgrund eben unserer geografischen Lage ganz besonders. Parallel hierzu sehen und sahen wir eine heterogene geowirtschaftliche Entwicklung für unser Unternehmen. Von den großen Wirtschaftsräumen, von den wirklich großen Wirtschaftsräumen, überzeugte eigentlich nur Nordamerika. In Asien wuchs die Wirtschaft in diesem Jahr stabil, mit Herausforderungen in China. Europa hingegen enttäuschte. Es fehlen einfach hier nach wie vor aufgrund der strukturellen Problematiken die Wachstumsimpulse. Die gewichteten, und ich betone, die gewichteten globalen Rahmenbedingungen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr für uns nicht wirklich einfach. Siemens musste darüber hinaus aber auch Rückschläge hinnehmen, die wir selbst zu verantworten haben. Das gilt allen voran und ganz besonders für die hohen Sonderbelastungen, auch aus unseren sogenannten Legacy-Projekten. Meine Damen und Herren, Sonderbelastungen sind nicht, wofür Siemens stehen sollte. Wir können es besser und wir müssen es besser machen und darum arbeiten wir hart. Es gilt für das Risikomanagement, es gilt aber auch darum, wenn wir Projekte abwickeln und sie vor allem auch in Verhandlungen mit unseren Kunden hereinholen. Hier werden Sie im laufenden Geschäftsjahr 2015 deutliche Verbesserungen erwarten können und Sie werden sie auch sehen. Trotz alledem hat Siemens als Ganzes zuverlässig geliefert, weil wir eben das, was wir für 2014 vor einem Jahr versprochen haben, auch gehalten haben. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg unser Auftragseingang aus fortgeführten Aktivitäten auf vergleichbarer Basis um 1% auf 78,4 Milliarden. Der Auftragsbestand des Unternehmens belief sich immerhin zum 30.09.2014 auf über 100 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 1% auf 71,9 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill, also der Quotient, das Auftragseingang zu Umsatz, lag bei immerhin 1,09 für das Geschäftsjahr. Der Gewinn nach Steuern, und zwar alles inklusive für das ganze Unternehmen, und das halten wir auch für sehr wichtig, stieg auf 5,5 Milliarden. Und damit stieg das unverbesserte Ergebnis pro Aktie um 25% auf 6,37 Euro. Das bedeutet, wir haben die ursprünglich versprochenen Ziele für das Geschäftsjahr 2014 erreicht. Das letzte Mal, dass uns das passierte, wenn ich das so sagen darf, war 2011. Wir haben bei der Gewinnentwicklung erhebliche Fortschritte gemacht und das gilt insbesondere auch bei der Stärkung und bei der Fokussierung unseres strategischen Portfolios. Die Vision gibt eine sehr klare strategische Richtung vor und diese werden wir konsequent, aber eben auch überlegt umsetzen. Wenn wir auf das sogenannte One Siemens Cockpit schauen, also das finanzielle Eckdaten Steuergerät, wenn ich das so sagen darf, dann liegen wir natürlich im Umsatzwachstum deutlich hinter den Wettbewerbern zurück. Das ist nicht gut, das muss sich ändern. Das wird aber eben auch nicht von heute auf morgen passieren. Die Voraussetzungen, meine Damen und Herren, haben wir allerdings jetzt bereits auch mit der Vision 2020 und einer Reihe von eingeleiteten Maßnahmen in Innovation und Marktzugang geschaffen. Und dieser Unterschied zum Wettbewerb ist eben nur zum Teil damit erklärt, dass unsere Wettbewerbe zum Beispiel bei M&A aktiver waren und dass der Kurs uns da oder dort natürlich negativ beeinträchtigt hat. Aber wir hingen auch beim Wachstum hinterher, organisch, und das muss sich ändern. Und hier müssen wir besser werden. Zu den Margen. Das ist ja am Ende auch das, was dann wirklich zählt. Die Sektoren Industrie und Infrastruktur und Cities liegen in ihren Margenbändern. Und die Gesundheitstechnik liegt sogar ein Stück weiter über ihren Zielsetzungen. Der Sektor Energie hat jedoch, das haben wir sicherlich gesehen, und das wissen wir, einen deutlichen Nachholbedarf. Von der Lisa Davis, die heute mit uns hier auch am Podium ist, wird später auch über die Herausforderungen, aber insbesondere eben auch über die großen Chancen, die der Energiesektor mittel- und langfristig bietet, noch einmal sprechen. Bei der Kapitaleffizienz, also beim Return on Capital Employed, das im Fokus, im Zentrum unserer finanziellen Messzahlen auch ist, haben wir uns gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Wir liegen bei 17,2%, während wir in 2013 noch bei etwa 13% unter dem Zielband lagen. Die Kapitalstruktur, die liegt natürlich immer noch unter dem Zielband. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Zeigt eigentlich nur von einer soliden Politik und einer soliden, starken Hand unseres Finanzvorstandes. Das wird sich aber natürlich mit dem Aktienrückkaufsprogramm und insbesondere auch mit den angekündigten Akquisitionen ändern. Meine Damen und Herren, wir haben im letzten Geschäftsjahr die Weichen gestellt für die Zukunft unseres Unternehmens. Viele von Ihnen waren hier an diesem 7. Mai 2014 hier in dieser Mosaikhalle, als wir Ihnen das Unternehmenskonzept Vision 2020 präsentierten. Wir haben damit eine langfristige Wachstumsagenda für Siemens definiert. Und wir positionieren unser Unternehmen dort, wo wir stark sind, nämlich in unseren strategischen Wachstumsfeldern. Und während wir uns bei der Ausarbeitung der Vision 2020 die Zeit genommen haben, die notwendig war, ist die Umsetzung im Rekordtempo passiert. Und es gibt nicht viele Unternehmen. Meine Damen und Herren, es gibt nicht viele Unternehmen, die in dieser Größe dazu in der Lage gewesen wären. Seit dem 1. Oktober arbeiten wir wie geplant, ohne Fehler, ohne Einschränkungen in der neuen Organisation. Die Cluster und die Sektoren gehören der Vergangenheit an. Die Zahl der Divisionen haben wir von 16 auf 9 reduziert. Wir führen das Unternehmen straffer und wir führen sie auch durch effiziente Konzernleitfunktionen. Und wir haben, und das ist ganz wichtig, wir haben die Regionen deutlich gestärkt und allen voran auch in der Entscheidungskompetenz nach vorne gebracht. Lisa Davis ist das erste Mitglied des Vorstandes der Siemens AG, die außerhalb Deutschland ihren Dienstsitz hat. Und ich wäre da auch gar nicht überrascht, wenn das ein Signal wäre, wie das zukünftige Unternehmen sich auch weltweit präsentiert. Wir haben im Übrigen auch das Portfolio durch gezielte Aktivitäten gestärkt. Und darauf werde ich später auch noch einmal eingehen. Diese zugegeben vielen nachhaltigen, materiellen Entscheidungen, strategischen Entscheidungen treffen wir konzentriert, wir treffen sie besonnen und wir treffen sie vor allem auch verantwortungsvoll. Und das gilt ganz besonders. Das gilt besonders dann, wenn wir eben auch strukturell bedingte Personalanpassungen, die ja in der vergangenen Zeit immer wieder gerne auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind, haben und auch machen müssen. Und wenn Maßnahmen notwendig sind, meine Damen und Herren, dann werden sie mit den Arbeitnehmervertretern besprochen, mit den Betroffenen auch. Und dann, meine Damen und Herren, reden wir auch mit den Menschen und nicht über sie. Eines ist aber auch klar, und das möchte ich auch gar nicht verhehlen, auf strukturelle wirtschaftliche Veränderungen, die unsere Geschäfte betreffen, müssen wir reagieren. Wir werden niemals, niemals Arbeitsplätze abbauen wegen temporärer Schwächen im Zyklus, in der Konjunktur. Aber wir müssen auf strukturelle Veränderungen von Geschäftsmodellen von regionalen Umverteilungen des Bedarfs reagieren und am besten agieren. Wir müssen unsere Ressourcen darauf und dahin ausrichten, wo Bedarf ist. Wir folgen den Märkten, denn, meine Damen und Herren, am Ende des Tages entscheidet über den Erfolg und im Übrigen auch über die Arbeitsplätze in unserem Unternehmen nicht der Vorstand, nicht das Management oder wie manchmal auch behauptet wird, irgendwelche Nebenstellen im Unternehmen, sondern es entscheidet der Kunde. Die Vision 2020, und das ist mir wichtig, ist ausdrücklich kein Restrukturierungsprogramm, sie ist ein Zukunfts- und vor allem ein Wachstumskonzept. Und dabei richten wir Siemens entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aus. Und wenn wir über EAD sprechen, dann haben wir nicht einen Buchstaben vergessen, wenn wir über Unternehmen reden, sondern, meine Damen und Herren, dann sprechen wir über Elektrifizierung, wir sprechen über Automatisierung und wir sprechen über die Digitalisierung und deren Einfluss auf unsere Unternehmensgebiete. Und dafür steht das neue Siemens. Und während viele viel über Industrie 4.0 reden oder das Internet der Dinge beschreiben, meine Damen und Herren, schaffen wir Tatsachen. Wir sind das erste Unternehmen und das einzige Unternehmen, das die digitale Fabrik als Division unternehmensstrukturell im Hause auch abgebildet hat. Und mit dieser klaren Ausrichtung schaffen wir auch Perspektiven für weltweit über 350.000 Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich hart für Siemens arbeiten, gute Ergebnisse erzielen und stolz auf unser Unternehmen sind. Und im Übrigen, und das möchte ich auch sagen, haben wir im letzten Geschäftsjahr 2014 33.500 Menschen bei Siemens weltweit neu eingestellt. Wenn ich nun auf die Geschäfte der Sektoren im vierten Quartal blicken darf und darauf auch hier ausdrückliches Augenmerk richten darf, dann möchte ich, bevor wir das tun, Sie nochmal darauf hinweisen, das ist das letzte Mal, dass wir über die Sektoren berichten. Dann werden wir künftig nur noch die Divisionen und deren Geschäfte entlang der Wertschöpfungskette dieser Elektrifizierung und Automatisierung eben darstellen. Und ich darf vielleicht bei Healthcare, bei der Gesundheitstechnik beginnen, die uns weiter sehr viel Freude macht, große Freude macht. Seit mehreren Quartalen liefert die Medizintechnik kontinuierlich insgesamt sehr gute Ergebnisse. Es ist nicht immer alles perfekt, das wissen wir ganz genau, aber überwiegend sehr gute Ergebnisse. Und an diesem beachtlichen Ergebnisbeitrag des Sektors von immerhin mehr als 610 Millionen zeigt sich eben auch, dass die Agenda 2013, die seinerzeit der Bereich aufgelegt hat, nachhaltig und dauerhaft ist. Und Sie werden ja auch sicherlich gesehen haben, dass in letzter Zeit sehr viel über die Healthcare zu lesen, zu schreiben und auch zu hören war. Deshalb möchte ich eines klarstellen. Und das ist mir wirklich wichtig. Healthcare ist nicht immer noch bei Siemens. Healthcare ist auch nicht weiter bei Siemens. Healthcare ist auch Siemens. Und zwar als Unternehmen im Unternehmen. Und wir werden diese Erfolgsgeschichte der Medizintechnik fortschreiben. Und wir werden ihr in Zukunft stärkere, deutlichere Handlungsspielräume geben, um eben auch mit den Perspektiven, die die Zukunft im Gesundheitssektor bringt, proaktiv umzugehen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Und deshalb werden wir die Gesundheitstechnik auch in Deutschland in eine eigene rechtliche Einheit überführen. Das ist im Übrigen in den Vereinigten Staaten schon längst der Fall. Und wir werden auch zeitgleich in den Ländern, in denen es nicht der Fall ist, diese Verselbstständigung nun einleiten. Und es gilt für eine ganze Vielzahl von Ländern. Healthcare wird als eigenständige Einheit viel effizienter auf die Trends und die zu erwartenden Paradigmenwechsel in der Branche reagieren können und damit das Heft des Handelns zu jedem Zeitpunkt in der eigenen Hand behalten. Wir kommen nun zum Industriesektor, der im vierten Quartal ebenfalls eine sehr starke Performance ablieferte. Mit über 700 Millionen Euro lieferte der Sektor auch den größten Beitrag zum Ergebnis der Summe der Sektoren. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 4%, Auftragseingang nahm um 5% ab. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir im vierten Quartal 2013 große Aufträge im Gebiet der Drive Technologies hatten, die sehr langzyklisch angelegt sind, über mehrere Jahre auch im Umsatz kommen und deshalb die Vergleichbarkeit hier stark eingeschränkt ist. Mit der Neuaufstellung der Industriegeschäfte in den Divisionen Digital Factory und Process Industries und Drives steht Siemens, und das sagte ich schon, wie kein anderes Unternehmen für Industrie 4.0. Mit unserem Know-how, mit unserer Innovationskraft treiben wir die vierte industrielle Revolution voran. Und Siemens 4.0, meine Damen und Herren, bietet eben nicht nur Siemens, sondern der ganzen deutschen Wirtschaft wegen ihrer starken Industrialisierung in einem sehr dynamischen Zukunftsmarkt eine hervorragende Perspektive, auch hier die Maßstäbe der modernen Industrialisierung in der Welt zu setzen. Meine Damen und Herren, einige Kommentatoren hatten ja unsere Infrastruktur- und Städtegeschäfte bereits als perspektivlos abgestempelt, vereinzelt. Da konnte man auch von Resterampe lesen. Wir haben uns nicht wirklich davon irritieren lassen. Wir sind konsequent, besonnen und konzentriert geblieben. Die Geschäfte des Sektors Infrastruktur und Cities haben unter der Leitung von Roland Busch, das sage ich ausdrücklich, unter der Leitung und der Führung von Roland Busch sich Schritt für Schritt so verbessert, dass wir nun über 480 Millionen Euro Gewinn allein im vierten Quartal ausweisen können. Transportation und Logistics lieferte den größten Beitrag, aber auch andere Divisionen wie die Niederspannungstechnik, die ja lange Zeit auch sich schwer tat, mit den Besten in der Wirtschaft und Industrie zu halten, hat dazu einen Beitrag geleistet. Die Großaufträge für Nahverkehrs- und Regionalzüge in Großbritannien oder auch die Stadtbahn in San Francisco für 483 Millionen trieben dort auch den Auftragseingang im vierten Quartal in erfreuliche Größenordnungen. Wir müssen dranbleiben. Wir dürfen das jetzt auch nicht als Bequemlichkeit nehmen und zurücklehnen. Wir müssen diesen Turnaround bei diesen Infrastrukturgeschäften auch weiterhin festigen und diese Geschäfte in ihrer neuen logischen Aneinanderreihung auch nach vorne bringen. Der Energiesektor ist natürlich eine sehr wichtige Größe im Unternehmen. Das zeigt ja auch, wie wir dort investieren. Lisa Davis ist heute auf den Tag genau 98 Tage bei Siemens. Ich erinnere mich, bei der letzten Hauptversammlung war ich auch 98 Tage da. Eigentlich hat man ja 100 Tage Zeit, um sich zu äußern, was sich alles ändert. Aber es hat sich so ergeben, dass Sie heute mit 98 Tagen schon auch einen Überblick uns geben müssen über die Chancen und natürlich auch die Herausforderungen in der Energietechnik. Lisa, it's a pleasure to have you here. And it's even a much.
Ich freue mich, dass Sie hier sind und es ist noch schöner
im Siemens Management Team an der Seite zu haben. With that, I turn it over to you.
Und damit übergebe ich an Sie.
Danke, Joe. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist wirklich toll, heute hier zu sein. Die letzten 98 Tage waren wirklich sehr geschäftige Tage, sehr aufregend. Und ich freue mich, bei dieser tollen Firma arbeiten zu können. Ich freue mich auf das Wachstum, auf die Veränderungen, die eigentliche Transformation, die in den Energiemärkten stattfindet. Und ein weiterer Grund sind die gewaltigen Veränderungen, natürlich die Chancen, auch die wir durch den Energiemarkt bei Siemens erfahren. Wir müssen sehr viel anpacken, um den Erfolg für heute und morgen zu sichern und in einem Moment gleich mehr darüber. Noch ein paar Kommentare zu unseren Leistungen. Die ersten Quartalsergebnisse zeigen, dass wir Arbeit vor uns haben. Aufgrund des wettbewerbsintensiven Marktes auf dem Energiesektor haben wir einen Auftragsrückgang von 5% erhalten im Vergleich zum Vorjahr. Und 58 Milliarden Euro ist der Auftragsbestand, aber dennoch haben wir einen Rückgang um ungefähr 2%, also einen leichten Rückgang beim Umsatz und unser Ergebnis ist deutlich um 28% gestiegen. Wesentlich für das ausgewiesene Ergebnis von Power Generation war unser robustes Servicegeschäft, das die anhaltende Stärke des Geschäftsmodells untermauert. Aber wir wissen natürlich, dass die Herausforderungen im Power Generation Geschäft wachsen. Da gibt es ein deutliches Zeichen. In der Division Wind Power und Power Transmission sind die Herausforderungen anderer Natur. Hier haben wir also nicht das Problem. Also es ist uns gelungen, Wachstum und nicht ganz gelungen, Wachstum mit der notwendigen Qualität zu erzielen. Wir haben also 66 Millionen Euro Verlust gegenüber einem Gewinn von 179 Millionen im Vergleichszeitraum. Und die Veränderung ist auf Belastung in Höhe von von 223 Millionen Euro zurückzuführen. Im Einzelnen sind das Kosten für die Inspektion und den Ersatz von Hauptlagern wegen frühzeitigen Verschleißes bei einem bestimmten Onshore-Windturbinentyp. Diese Probleme liegen anscheinend bei einigen jüngeren Lagerchargen und wir sind hier in enger Abstimmung mit unserem Lieferanten. Der zweite Grund ist sind gerade die Reparaturkosten für Rotorblätter aufgrund extremer Wetterbedingungen, sowohl offshore als auch onshore. Das ist ein Thema, das wir in der gesamten Branche erleben und wir haben in unseren Fertigungsstätten bereits erfolgreich eine Designänderung zum Schutz der Vorderkanten implementiert und eine ähnliche Lösung steht auch für die betroffenen Standorte vor dem Rollout. Die Power Transmission hat im vierten Quartal einen Verlust von 67 Millionen Euro zu verzeichnen. Das vierte Quartal wurde erneut durch außergewöhnliche Belastungen aus dem Hochspannungsgleichstromprojekt in Großbritannien beeinträchtigt. Positiv anzumerken ist die Fertigstellung der 4 Offshore-Netzanschlussprojekte in der Nordsee. Die Inbetriebnahme findet derzeit statt. Also wie reagieren wir auf die Herausforderungen? Bei Power Generation arbeiten wir zügig an der Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Der Trend zu einer dezentralisierten Stromerzeugung hat Auswirkungen auf unser Geschäft bei großen Gasturbinen. Seit 2008 ist das Geschäft mit großen Turbinen konstant rückläufig. Alle Hersteller müssen mit erheblichen Überkapazitäten in der Fertigung zurechtkommen. Dadurch geht die aktuelle Nachfrage mit einem hohen Preis- und Margendruck einher. Und insofern müssen wir unseren Fokus stärker auf höhere Effizienz legen und das Erfüllen von Kundenanforderungen. Vor diesem geschäftlichen Hintergrund konzentrieren wir uns auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in 3 Schlüsselbereichen. Erstens werden wir die Forschung und Entwicklung intensivieren, um die Innovationszyklen zu verkürzen und neue Technologien wie Datenanalyse nutzen, um durch unser Servicegeschäft Mehrwert für unsere Kunden zu erschaffen. Dazu sind allerdings erhebliche Zusatzinvestitionen notwendig. Zweitens, wir werden unseren Go-to-Market-Ansatz verändern, und zwar mit einer Struktur, die näher am Kunden ist. Wir werden mit der Integration auch von Rolls-Royce ADGT und Dresser Rand, wie gesagt, die werden wir integrieren. Sozusagen vergrößern wir die Kundenbasis, sondern wir verbreiten auch unser Portfolio. Die Nachfrage nach kleinen Gasturbinen steigt in fast allen Regionen der Welt. Die dezentrale Stromerzeugung ist kontinuierlich auf dem Vormarsch und durch die Akquisition der Rolls-Royce-Geschäfte mit kleinen und mittleren Gasturbinen und die angekündigte Übernahme von Dresser Rand haben wir wichtige Schritte unternommen, um unser Portfolio zu stärken und optimal von diesem Trend zur Dezentralisierung zu profitieren. Drittens werden wir unsere Kostenbasis weiter durch tatsächliche Nachfrage anpassen. Darüber hinaus arbeiten wir weiter an der Verbesserung der Flexibilität und an der Optimierung unserer Fertigungsstandorte entsprechend den Marktanforderungen. Das Windkraftgeschäft ist ein hochattraktiver Markt. Hier eröffnen sich durch unsere starke Position im schnell wachsenden Offshore-Segment und unser sich schnell entwickelndes Servicegeschäft hervorragende Chancen. Allerdings erleben wir in unserem Windkraftgeschäft gerade den Übergang von der Manufakturfertigung zur industriellen Produktion. Das bedeutet eine enorme Veränderung für die gesamte Wertschöpfungskette. Wir verstehen diese Herausforderung und packen sie jetzt an. Erstens haben wir zusätzliche Ressourcen geschaffen und so einen stärkeren Fokus auf Forschung und Entwicklung und unsere Produktionskernprozesse gelegt. Zweitens arbeiten wir weiter an der Industrialisierung unserer Produktionsprozesse, um die Kosten für Windenergie zu senken. Und drittens fokussieren wir uns auf die Markteinführung neuer Produkte, darunter leistungsstarke Turbinen. Darüber hinaus werden wir unser Servicegeschäft rasch ausbauen. Nach meinen ersten 98 Tagen und vielen Treffen mit Kunden und Mitarbeitern kann ich Ihnen versichern, dass unsere Teams diese Herausforderung direkt und frontal angehen. Wir sind hoch motiviert, die Dinge in Ordnung zu bringen, die nicht gut laufen. Wir werden unsere führende Stellung in dieser Branche behaupten und zurückerobern und noch stärker werden als in der Vergangenheit. Und jetzt übergebe ich an Ralf.
Von meiner Seite, thank you Lisa. Lisa Davis hat gerade eben anschaulich erläutert, wie wir uns den Herausforderungen im Energiebereich stellen werden. Mit gleicher Aufmerksamkeit widmen wir uns auch dem Thema Risikomanagement, auf das ich gleich noch näher eingehen werde. Lassen Sie mich aber zunächst kurz das Ergebnis außerhalb der Sektoren beleuchten. Unsere Unternehmensbeteiligungen erzielten im vierten Quartal ein solides Ergebnis von 65 Millionen Euro, was vor allem aus dem Bereich der Siemens-Bosch-Hausgeräte gekommen ist. Financial Services verzeichnete ein starkes Wachstum und erzielte einen hervorragenden Return on Equity von 18,3% sowie ein Ergebnis von 120 Millionen Euro. Die zentral gesteuerten Portfolioaktivitäten trugen im vierten Quartal 72 Millionen Euro zum Konzernergebnis bei. Das gute Ergebnis außerhalb der Sektoren half dem Konzernergebnis insgesamt. Wir können jedoch nicht damit rechnen, dass sich dieser Effekt in den kommenden Quartalen auf vergleichbar hohem Niveau wiederholen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir in unseren Kerngeschäften stärker werden. Ein Schlüssel dafür ist die nachhaltige Verringerung der Sonderbelastungen. Auch wenn diese Belastungen nach wie vor deutlich zu hoch sind und wir sie dauerhaft senken müssen, haben wir im vergangenen Jahr bereits deutliche Verbesserungen beim Risikomanagement bei neu hereingenommenen Aufträgen verzeichnen können. Dennoch wird dieses Thema auch weiterhin unser Arbeitsschwerpunkt sein. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis. Wie Joe Kaeser vorhin schon sagte, werden wir unsere Finanzberichterstattung zukünftig an die neue Unternehmensstruktur anpassen, in der wir unser Geschäft seit dem 1. Oktober führen. Wir werden Ihnen Mitte November die Zahlen für das Geschäftsjahr und die Quartale 2014 in der neuen Divisionsstruktur zur Verfügung stellen. Die organisatorischen Änderungen sind damit für Sie voll transparent und leicht nachvollziehbar, wie ich meine. Und wir können uns im Januar bei der Zahlenvorlage für das erste Quartal auf die aktuellen Entwicklungen des Geschäftsjahres 2015 konzentrieren. Hinsichtlich des Free Cash Flow möchte ich die sehr starke Entwicklung im abgelaufenen Quartal hervorheben. Cash is King, heißt es ja gemeinhin, und genauso ist das auch. In diesem Sinn war das vierte Quartal gewissermaßen eine kleine Krönung des abgelaufenen Geschäftsjahres. All in erreichten wir 5,2 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2014, ein Wert nur knapp unter dem extrem starken Wert des Vorjahres. Über das gesamte Geschäftsjahr 2014 hinweg haben wir einen etwas gleichmäßigeren Cashflow erzielen können als im Jahr zuvor. Hier können wir aber sicher noch besser werden. Meine Damen und Herren, Siemens ist und bleibt ein lohnendes Investment für unsere Anleger. Dafür stehen wir mit einer verlässlichen und attraktiven Dividendenpolitik. Das gilt auch für das abgelaufene Geschäftsjahr. Auf der kommenden Hauptversammlung im Januar 2015 werden wir unseren Aktionären daher eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 49%. Wert für unsere Aktionäre schaffen wir auch durch das laufende Aktienrückkaufprogramm, das im vergangenen Mai begonnen hat. Bis Ende Oktober haben wir knapp 1,5 Milliarden Euro ausgegeben, um 16 Millionen Siemens-Aktien zu erwerben. Mit liquiden Mitteln von knapp 9 Milliarden Euro zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres sind wir weiterhin hervorragend aufgestellt. Wir erwarten außerdem substanzielle Erlöse aus den anstehenden Veräußerungen von Geschäften. Damit sind wir bestens gerüstet für die geplanten Akquisitionen und die Fortsetzung unseres Aktienrückkaufprogramms. Siemens ist also zum Start der Umsetzung von Vision 2020 ein finanzstarkes Unternehmen. Damit gebe ich zurück an dich, Joe. Ja,
vielen Dank, Lisa und Ralf. Sie haben von den beiden Kolleginnen und Kollegen gehört. Das Thema dezentrale Energieversorgung, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir über Öl und Gas, meine Damen, reden, dann reden wir eben nicht über Fracking, sondern wir reden über die Elektrifizierung von Öl und Gas in der Gegenwart und in der Zukunft. Herr Thomas hat ja nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das Risikomanagement ist, auch zur Vermeidung dieser Projektbelastungen bereits im Anfangsstadium bei der Auftragsannahme. Im Übrigen hat er auch nochmal deutlich gemacht, wer bei Siemens wirklich König ist, nämlich Cash. Und damit würde ich dann auch gerne weiter fortfahren. Meine Damen und Herren, wir wollen den Wert unseres Unternehmens nachhaltig steigern. Das hat die Vision 2020 deutlich gemacht, auch dargelegt, wie wir das erreichen. Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr 2014 wesentliche, und ich glaube wirklich wesentliche und sehr wichtige strategische Meilensteine erreicht. Wir haben unser Unternehmen langfristig strategisch aufgestellt. Wir sind mit der neuen Organisation zum 1. Oktober gestartet. Wir haben ein neues System für die Vergütung eingeführt und wir stärken die Marke Siemens in ihren Werten, Qualität, Zuverlässigkeit, Ingenieurskunst, Schritt für Schritt. Und wir werden auch künftig es so halten, dass wir Sie über die Fortschritte dieser Vision 2020 regelmäßig informieren. Das ist kein kurzfristiges Wachstumsprogramm, es ist ein langfristig angelegtes Wertsteigerungsprogramm. Unser Vorgehen für die nachhaltige und die langfristige Wertsteigerung, meine Damen und Herren, hat einen klaren Fahrplan im Unternehmen. Wir haben 2014 dafür genutzt, die strategische Richtung festzulegen und unsere Organisation auch darauf einzustellen. 2015 wird die operative Konsolidierung erfolgen. Und es ist ganz wichtig, wir tätigen zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in unsere Go-to-Market-Aktivitäten in ausgewählten Regionen und ausgewählten Bereichen. Wir werden dafür in 2015 insgesamt zusätzlich, ich spreche zusätzlich zu dem, was wir 2014 bereits hatten, zusätzlich über 800 Millionen Euro ausgeben. Davon etwa 400 Millionen in Forschung und Entwicklung und knapp 500 Millionen in Go-to-Market, also in der Stärkung unserer Vertriebsregionen und für zusätzliche und neue Absatzwege im Unternehmen. Die operativen Verbesserungen, die sich daraus auch ergeben, werden bereits 2016 sichtbar sein, aber natürlich werden wir auch in 2016 und die Jahre darüber hinaus unser Unternehmen Schritt für Schritt weiter strukturell optimieren. All diese Maßnahmen werden durch beschleunigtes Wachstum und stärkere Kosteneffizienz ab Anfang 2017 Früchte tragen. Meine Damen und Herren, wir müssen bei der Profitabilität und im Wachstum stärker werden. Dabei geht es nicht um Gier, sondern es geht um die Mittel, zielgerichtet in Innovation und Wachstum zu investieren, um nachhaltig Wert für unsere Geschäfte und aber auch für unsere Stakeholder, Shareholder wie Mitarbeiter und die Öffentlichkeit, repräsentiert durch die Gesellschaft, gleichermaßen. Zur strategischen Neuausrichtung gehört auch die Fokussierung unseres Portfolios. Im Geschäftsjahr 2014 alleine sind wir wirklich gut vorangekommen. Unsere M&A-Abteilung hat mehr als 150 Projekte betreut und in mehr als 50 Fällen kam es zur Unterschrift oder gar zum Closing. Natürlich sind Ihnen nur die Großen bekannt, die auch materiell fürs Unternehmen sind, aber das Unternehmen hat einen lebenden Organismus und hat tagtäglich Akquisitionen oder Anpassungen unseres Portfolios in kleinen Rahmen als Realität verstanden. Auf der anderen Seite verstärken wir uns natürlich auch mit gezielten Akquisitionen in unseren Wachstumsfeldern, so wie zum Beispiel durch das Geschäft mit aeroderivativen Gasturbinen von Rolls-Royce, aber natürlich auch und ganz besonders durch den Kompressorhersteller und im Übrigen auch Turbinenhersteller Dresser-Rand. Auf der anderen Seite haben wir für Wasser, für Metals, für die Mikrobiologie und natürlich auch für das Geschäft mit Krankenhausinformationssystemen, wie wir meinen, gute Lösungen gefunden. Das gilt im Übrigen auch für die BSH. Die BSH, das ist die Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, wird bei Bosch einen neuen Eigentümer, also Alleineigentümer finden. Gleichzeitig bleibt natürlich die Marke Siemens in den Haushalten der Endverbraucher präsent. Siemens gibt es also auch weiterhin bei uns allen zu Hause in Küche und Keller. Heute können wir Ihnen als unsere neuere Aktivität den Verkauf unserer Hörgerätesparte an die Beteiligungsgesellschaft EQT und an die Unternehmerfamilie Sprüngmann für 2,15 Milliarden Euro verkünden. Siemens wird zusätzlich über die 2,15 Milliarden hinaus noch beteiligt sein über einen Besserungsschein mit einer Auszahlung in Abhängigkeit künftiger Wertsteigerung. Und wenn alles so geht, wie wir uns das wünschen, könnte da vielleicht auch nochmal bis zu 100 Millionen möglich sein, die dann auch nochmal erfolgsbedingt dazukommen. Die Transaktion, meine Damen und Herren, ist aber nicht nur aus finanzieller Sicht exzellent. Sie ist überzeugend, weil die Investoren in das Hörgerätegeschäft mit einer klaren Wachstumsstrategie, mit einer klaren Technologie und Go-to-Market-Strategie auch tätig sein werden und auch langfristig tätig werden. Siemens wird sich über ein Vorzugskapital mit 200 Millionen Euro am Eigenkapital des Hörgerätegeschäftes beteiligen und damit auch an zukünftigen Geschäftserfolgen durch Innovation und Vertrieb partizipieren. Außerdem wird Siemens das Recht haben, einen Sitz im Kontrollgremium zu besetzen. Ob wir das jetzt ausüben, ist final noch nicht entschieden, aber das Recht als solches ist zumindest gesichert. Wir werden auch den neuen Eigentümern die Produktmarke Siemens für das Hörgerätegeschäft mittelfristig zur Nutzung geben. Das ist natürlich unter sehr strengen Auflagen auch nur darstellbar. Meine Damen und Herren, wir gehen bei der Optimierung unseres Portfolios konzentriert, aber auch mit größtmöglicher Sorgfalt vor. Dieses Vorgehen ist charakteristisch auch für die Vision 2020. Und es ist auch die Herangehensweise bei unserem neuen Vergütungssystem, das im neuen Geschäftsjahr in Kraft getreten ist, also ab 1.10.2014. Hier gilt im Wesentlichen das Thema Transparenz durch Vereinfachung. Es gilt aber auch ganz besonders klare Zielorientierung an der Vision 2020, damit das Incentive-System auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens direkt unterstützt. Die Vergütung setzt sich zukünftig je zu einem Drittel aus einer festen Grundvergütung, zu einem Drittel aus einem variablen Jahresbonus und einer variablen, langfristig aktienbasierten Komponente zusammen. Letztere orientiert sich ausschließlich an der Aktienkursperformance von Siemens im Vergleich zu 5 definierten Hauptwettbewerbern. So bringen wir auch die Interessen der Aktionäre direkt zusammen mit den Interessen letztlich auch der wirtschaftlichen Entwicklung im Unternehmen. Bewährte Regelungen, wie zum Beispiel die Verpflichtung zum Halten einer bestimmten Menge von Siemens-Aktien, werden dabei fortgeführt. Und das neue System, und das ist ganz wichtig, dieses neue System wird vom Vorstand bis hin in alle Management-Ebenen kaskadisch durchgeführt und auch stringent und insgesamt auch konsistent ausgerichtet. Gleiche Ziele für jeden im Unternehmen, heruntergebrochen für die jeweiligen Verantwortungsbereiche desjenigen oder derjenigen, die im Unternehmen Verantwortung übernehmen. Meine Damen und Herren, für das neue Geschäftsjahr haben wir uns einiges vorgenommen. Erstens, wir ergreifen Auftragschancen, die sich bieten durch eine marktorientierte Organisation. Und damit gleichen wir auch die Umsatzeinbußen bei Power und Gas aus. Zweitens, wir vereinfachen die Abläufe im Unternehmen und wir arbeiten daran, die Projektbelastungen erheblich besser in den Griff zu kriegen. Drittens, wir verbessern unser Portfolio und integrieren unsere strategischen Akquisitionen, allen voran Resorent und natürlich auch das Geschäft mit kleinen und mittleren Gasturbinen von Rolls-Royce. Viertens optimieren wir unsere Kapitalzuteilung, also wie man so schön sagt, die Ressourcenallokation, damit wir klare Prioritäten setzen. Denn, meine Damen und Herren, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, zu priorisieren, zu fokussieren und im besten Sinne der Aktionäre und der Mitarbeiter und auch der Gesellschaft unsere Ressourcen einzusetzen. Last but not least unterlegen wir unsere Strategie mit einer eigentümerorientierten Unternehmenskultur. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Kulturwandel hin zu einer lebendigen und verantwortungsvollen Eigentümerkultur schaffen. Vor einigen Wochen zum Beispiel hatte ich Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen in Berlin gefragt, was sie denn eigentlich mit Eigentümerkultur verbinden. Und es war schon erstaunlich, für mich zumindest, dass die ganz große Mehrheit in beiden Gruppen, Top 500 Führungskräfte, ebenso wie 15.000, die auch zügig dazu sich geoutet haben, geoutet haben, dass sie den Begriff der Verantwortung an die allererste Stelle an Wert für das Unternehmen gestellt haben. Und meine Damen und Herren, darum genau geht es. Uns der Verantwortung bewusst zu sein, sie auch zu übernehmen, nicht nur bewusst zu sein, um damit der nächsten Generation ein besseres Unternehmen zu geben. Bevor wir uns vielleicht auf den Ausblick für das Geschäftsjahr 2015 widmen und mit dem wir dann auch schließen werden, möchte ich Ihnen unsere Annahmen für das Geschäftsjahr 2015 und eben auch für diesen Ausblick erläutern. Wie ich ja eingangs bereits erwähnt habe, gehen wir davon aus, dass die geopolitischen Entwicklungen auf der Welt, insbesondere im europäischen Umfeld, weiterhin komplexe Marktbedingungen für Siemens darstellen. Wir gehen davon aus, dass wir in den kurzzyklischen Geschäften, also der Industrieautomatisierung, der Motion Control, also der Robotics und auch der Niederspannung nur moderat wachsen werden. Das Book-to-Bill-Verhältnis, also der Quotient aus Auftragseite und Umsatz, wird unseren Annahmen nach wieder über 1 liegen. Das ist jetzt auch nicht weiter eine große Leistung, aber dennoch sei es der Ordnungsmäßigkeit halber erwähnt, dass wir getrieben werden von den Divisionen Energy Management und es wird auch getrieben werden von den Divisionen Power and Gas. Und hieraus sehen Sie eigentlich schon, dass nach unseren Planungen wir in 2015 die Bodenbildung im Auftragseingang für Power and Gas bereits erkennen wollen. Wir arbeiten auch natürlich immer wieder daran, den Preisverfall unserer Geschäfte möglichst gering zu halten. Dennoch erwarten wir einen Preisverfall für 2015 von rund 2,5% vom Umsatz. Auf der anderen Seite natürlich auch Produktivitätsgewinne von 3-4% der Kostenbasis. Wie wir das auch schon gesagt haben, werden wir in sorgfältig ausgewählten Bereichen bis zu 800 Millionen in Innovation und Vertrieb zusätzlich investieren und erwarten, und das ist jetzt auch ganz wichtig für die Interpretation dieses Ausblicks, aus Portfolioverkäufen erwarten wir uns erhebliche Gewinne, die einerseits die Restrukturierungskosten, für die wir auch vorgesorgt haben, im Budget decken und das unverbesserte Ergebnis die Aktie deutlich ansteigen lassen. Darüber hinaus rechnen wir mit mäßigem Rückenwind aus Währungseffekten, insbesondere aus einem wieder erstarkten US-Dollar, wenn es um die transaktionale Definition der Wirkung geht. Nun zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2015. Erstens, wir erwarten, dass das Umsatzniveau auf organischer Basis auf dem Vorjahresniveau bleiben wird. Wir gehen weiter davon aus, dass die Veräußerungsgewinne uns in die Lage versetzen, das unverbesserte Ergebnis der Aktie für den Gewinn nach Steuern, also All-in, wie man das auch gerne beschreibt, um mindestens 15% gegenüber dem Wert des Geschäftsjahres 2014, der bei 6,37 Euro lag, zu steigern. Für unser industrielles Geschäft erwarten wir eine Ergebnismarge von 10-11%. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten letztes Jahr diese Marge in etwa, nicht ganz vergleichbar, aber in der Größenordnung von 9,5-10,5 veranschlagt. Meine Damen und Herren, im vergangenen Geschäftsjahr haben wir die inneren Strukturen von Siemens gestärkt. Die Richtung ist klar. Der Teamgeist im Unternehmen wächst. Und wir haben allen Grund, mit Selbstbewusstsein in die Zukunft zu blicken. Denn wir kennen unsere Herausforderungen und wissen vor allem, wie wir sie meistern können. Ich habe vor einem Jahr noch gesagt und auch die Devise ausgegeben, Siemens muss bei Siemens wieder über allen stehen. Und ich kann Ihnen heute sagen, Siemens steht bei Siemens wieder über allem. Wir sind stolz auf dieses Unternehmen und wir gehen mit Klarheit und Zuversicht ins nächste Jahr. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns alle auf Ihre Fragen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Käser, Frau Davis und Herr Thomas. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Ich bitte um Ihre Handzeichen, das tun Sie schon. Warten Sie bitte aufs Mikrofon und stellen Sie Ihre Frage dann. Wir fangen an bei Herrn Höppner und gehen dann in die Reihe dahinter. Herr Höppner.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen an jeden eine. Und zwar den Herrn Dr. Thomas. Wie hoch waren denn die Sonderbelastungen im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt konzernweit? Da gab es ja 700 Millionen, glaube ich, waren es im Schnitt die letzten Jahre und man wollte es halbieren. Wie weit ist man da? Und daran anschließend, wenn man die ganzen Sonderfaktoren betrachtet, ist die Prognose von 15% Ergebnis plus nicht sehr konservativ, weil ja schon die Veräußerungsgewinne sehr stark einschlagen. An Herrn Käser eine Frage zu Dresser-Rand. Sie hatten bei Dave Baring sehr kurz nach dem Kauf gesagt, im Grunde war es zu teuer. Haben Sie jetzt auch so ein Gefühl oder fühlen Sie sich noch wohl mit dem Kaufpreis, der bezahlt wurde? Und an Frau Davis, die dritte Frage, ich weiß nicht, ob auf Deutsch oder auf Englisch. Wie wird die Übernahme von Alstom durch GE nach Ihrer Einschätzung den Markt verändern und wie will man darauf reagieren? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Höppner, für diese Frage, die uns natürlich alle sehr beschäftigt hat. Die Sonderbelastungen im Geschäftsjahr 2014 waren höher als diese 700 Millionen. Das haben Sie sicher auch schon selbst errechnet. Es waren knapp 900 Millionen und das ist alles andere als zufriedenstellend. Auch das haben wir, glaube ich, klar kommentiert. Wir haben nicht gesagt, dass wir im Geschäftsjahr 2014 diese Sonderbelastungen halbieren würden, sondern dass es unser Ziel ist, in diese Richtung zu arbeiten. Und wir sind da gut unterwegs. Ich hatte ja in meinem Teil des Vortrags auch darauf hingewiesen, dass wir für neue Projekte, die wir im Auftragseingang in 2014 verzeichnet haben, wesentlich striktere Risikoprofiltransparenz eingefordert haben und gegebenenfalls auch zu riskante Projekte abgesteuert haben. Das wollen wir hier gar nicht verheimlichen. Das ist nicht immer so schwarz-weiß, wie ich es jetzt darstelle. Also ein völlig risikofreies Projektgeschäft ist in der Regel auch ohne Ertrag und auch das möchten wir natürlich nicht haben. Wir haben viele Maßnahmen ins Feld geführt. Wir haben technische Risikoprofile zur Pflicht gemacht, insbesondere wenn wir in neue Märkte oder neue Technologien einsteigen mit Aufträgen. Und wir nehmen einen Schritt nach dem anderen, muten uns nicht zu viel auf einmal zu, sodass wir nicht nur überzeugt sind, sondern auch schon erste Bewährungsproben, wenn Sie so wollen, bestanden haben, im Zweifelsfall uns für ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Reward, wie das so schön heißt, dann in die Bücher zu nehmen. Wir sind mit den 15% Nachsteuerergebnis je Aktie aus unserer Sicht sportlich unterwegs, denn wir haben nicht gesagt, dass es 15 sein werden, sondern mindestens 15. Wir hatten Ihnen auch letztes Jahr gesagt, dass wir um mindestens 15% steigen möchten. Und Sie haben gesehen, dass wir bei 25 gelandet sind, was nicht heißt, dass das in jedem Jahr so sein wird. Aber wir legen großen Wert darauf, eine solide und auch erreichbare Outlook-Politik zu betreiben, und an der Sie uns dann auch messen dürfen.
Ja, ich will gleich weitermachen in der Reihenfolge auch der Frage, Herr Höppner. Also, wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die Restaurant-Akquisition so, die denn auch stattfindet, wovon wir im Grunde ausgehen, eine sehr, sehr gute Addition für Siemens ist. Daran ändert sich auch nichts, dass vielleicht der Ölpreis jetzt kurzfristig verfallen ist und da sicherlich da oder dort eine Zurückhaltung in den Investivausgaben der Kunden da ist. Das wird nicht von Dauer sein und ist auch kurzfristig nicht relevant, aber da können wir später vielleicht nochmal eingehen, wenn wir Zeit haben. Bei Date Bearing war es so, dass Siemens selbst keine Expertise hatte, aus Erfahrung dieses Geschäft zu beurteilen. Es gab drei Akquisitionen, die in diesem Diagnostikfeld dann die Diagnostik bei Siemens etabliert haben. Bei Restaurant ist das anders. Hier geht es um Kompressoren, hier geht es um kleine Turbinen und hier geht es um einen Service für diese installierte Basis. Alle drei Elemente sind bei Siemens sehr stark ausgeprägt über viele Jahrzehnte hinweg. Deshalb wissen wir, worum es hier im Einzelnen geht, in der Technik und in den Produkten. Wir bringen weltweit ein noch viel stärkeres Vertriebsnetz mit. Wir bringen auch ein Geschäft von über 1 Milliarde Euro mit bei Kompressoren, das bei Siemens kein Geld verdient. Bei Dresser sind es 12%. Daraus kann man auch ungefähr ableiten, wo künftig die Verantwortung für diese Kompressoren sein wird. Und, meine Damen und Herren, Dresserrand ist die Qualitätsmarke für Öl und Gas in der Welt. Es sind zwar nur 25% Umsatz von Dresserrand in Amerika, aber über 2/3 des Umsatzes von Dresserrand wird in der Entscheidung in Amerika gefällt und dann eben weltweit auch ausgeführt. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen heute bereits, dass wir deutlich über den 150 Millionen Synergien liegen werden, die wir Ihnen auch anlässlich der aktuellen Ereignisse seinerzeit erläutert haben. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir eben nicht nur Synergien im Vertriebsnetz, nicht nur Synergien in der Technologie von Kompressoren und Turbinen erkennen und realisieren, sondern das Rand wird auch der Kanal sein für die Mittel- und Niederspannungsprodukte von Siemens in eine Industrie hinein, die mit am stärksten Bedarf genau für diese Produkte und Technologien hat. Insofern ist der Wert dessen, was wir bekommen, viel, viel höher als der Preis, den wir bezahlen. War es ein Schnäppchen? Die Antwort kennen Sie schon, weil ich sie schon gegeben hatte beim letzten Mal. Natürlich nicht. Aber da gibt es oft eben auch Umgebungsbedingungen, auf die man dann eben eingehen muss, wenn sie da sind und nicht, wenn man sie sich wünscht. Damit würde ich dann auch gerne an Lisa zu dem Thema Alstom geben.
Yes. Ja, zur Frage der Transaktion von Alstom durch GE und inwieweit dadurch der Markt sich geändert hat und wie wir reagieren. Das ist ein Hinweis der Wettbewerbsfähigkeit, die wir heute sehen bei diesen Konsolidierungen. Mehr Druck auf Preismargen, auf die Preisgestaltung wie früher. Und wir sehen also, wie gesagt, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und auch was weitere Marktänderungen angeht, der Kunde hat nicht mehr so die Auswahl. Aus Kundensicht nicht so positiv. Nun, wie werden wir entsprechend reagieren? In unserem Power Generation Geschäft werden wir wettbewerbsfähiger werden. Heute sind wir wettbewerbsfähig, aber wir werden noch stärkere Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Technologisch gesehen, kostentechnisch gesehen und auch markteinführungstechnisch gesehen. Also so verstehen wir unsere Geschäftsverbesserung.
Und danach Herrn Reibka.
Yes, good morning. Guten Morgen. Ich habe 3-4 Fragen. Bitte zunächst zum Ausblick. Könnten Sie uns noch einige Details geben zum Verständnis zu den 11-12% des neuen Ziel, das Sie in der Rede erwähnt haben, dass wir das mit den 9,5 bis 10,5% Zielen vergleichen können. Wie vergleichbar sind diese Zahlen und ist es in Ordnung, wenn wir diesen Vergleich anstellen? EPS, Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, die Zahl natürlich durch die Veräußerung kommt Ihnen der Rückenwind entgegen. Können Sie uns eine Vorstellung geben ohne die Veräußerung, wo wir lägen, denn Sie haben ja einige Veräußerungen. Dann schließlich können Sie bitte auf China eingehen. Das ist natürlich für die Investoren im Moment von großem Interesse. Sie haben schon kommentiert, Herr Käser, auf die strukturellen Veränderungen. Da sind Sie eingegangen, die dort stattfinden in der Vergangenheit. Vielleicht dazu auch noch einmal. Dann Investitionen. Sie wollen natürlich immer nicht so gerne Ratschläge erteilen gegenüber den Investoren, aber es geht um Investitionsgüter und es gibt einen Investitionsstau bei der Infrastruktur in Europa. Wie denken Sie, dass insbesondere Deutschland vielleicht zu frugal ist, zu sehr spart und wie kann man vielleicht hier ein bisschen Wachstum schaffen? Dann schließlich zum Wachstum. Hat Siemens ein Wachstumsproblem? Selbst bei Ihrer Vorausschau auf das Wachstum fürs nächste Jahr, dann sehen wir vielleicht ein bisschen 2016, aber dann geht es ja schließlich auch um die Zeit danach, 2017. Kann man das noch nachsteuern oder tun Sie besonders Ihre Hausaufgaben bei den Desinvestitionen und den Aktienrückkäufen, weil Sie nicht genug produktlos werden?
Ich fange vielleicht nochmal an in der Präzisierung der Aussage mit diesen 10 bis 11%. Herr Thomas wird Ihnen dann zumindest die technischen Unterschiede zwischen der Marge im Ist 2014 versus der Prognose 2015 erläutern. Ich sagte, die 10 bis 11%, die wir als Guidance geben, ist in etwa vergleichbar mit dem Level der Summe-Sektoren im letzten Jahr, die wir mit 9,5 bis 10,5 veranschlagt haben. Es gibt dazu kleinere inhaltliche Unterschiede, auf die dann Herr Thomas kurz eingehen wird. Das ist im Wesentlichen mit den PPA-Allokationen. Insoweit ist das wichtig zu wissen. Ich verstehe natürlich die Frage, wie viel ist denn da an Veräußerungsgewinn jetzt enthalten und wäre die IPS-Zahl ohne diese Dinge. Wir wollen das bewusst im Einzelnen nicht zu einem Zeitpunkt erläutern, in dem die Proceeds noch gar nicht da sind. Wir haben mit Bosch vereinbart, das zu tun. Wir haben mit EQT das vereinbart zu tun. Und wenn das Closing dieser Transaktionen kommt, wird man sich sicherlich frühestens dazu auch noch einmal äußern. Uns ist es ganz wichtig gewesen, bei der Prognose den Aktionären und der Öffentlichkeit klarzumachen, dass Siemens in einer langfristigen Konzeption unterwegs ist. Ich sagte, 14 war die strategische Ausrichtung. 15 ist die operative Konsolidierung und trotzdem werden wir in beiden Jahren unsere Gewinne absolut und pro Aktie steigern. Das ist Bestandteil auch der Strategie, dass wir trotz Umbau die Ertragskraft steigern. Das kann operativ kommen, aber Geschäfte auch zu optimieren ist ebenfalls eine unternehmerische Leistung und nicht etwas, was zufällig vom Himmel fällt, indem man solche Transaktionen macht. Deshalb wollen wir das bewusst auch klarstellen. Wir bauen um. Und der Ertrag wird trotzdem steigern in dieser Umbauzeit und der kommt aus unterschiedlichen Quellen. Und 2015 wird er eben aus der Quelle der strategischen Optimierung kommen. Im Übrigen darf ich nochmal darauf verweisen, dass wir dort auch Sonderaufwendungen für den Umbau in Höhe einer mittleren bis hohen dreistelligen Millionenzahl integriert haben. Also das müsste man ja auch noch in Betracht ziehen. Ich sagte, ich glaube im August schon, dass der Markt und die Öffentlichkeit davon ausgehen können, dass die Umbaukosten gedeckt werden durch strategische Maßnahmen und genauso wird es kommen. Und damit würde ich dann auch diese Interpretation der Earnings per Share Wachstumsrate von Größe 15% auch belassen wollen. China, ich war erst letztes Wochenende da, nicht weil das ein Ausflug vom Wochenende war, sondern ein Beratungskanzel für den Bürgermeister von Shanghai. Da ging es im Wesentlichen um das Thema Ausbau der Freihandelszone und auch Öffnung von China insgesamt. Also ich glaube, dass man in China auf sehr gutem Weg ist, die Reformen so wie angekündigt auch durchzuführen. Es wird länger dauern, als man sich das wahrscheinlich hat auch träumen lassen. Das hat viele Gründe, weil diese Reformen auch strukturelle Eingriffe in Industrien sind, die gerade im ländlichen Umfeld auch für Arbeitsplätze sorgen. Aber ich kam eben sehr guter Dinge zurück aus China. Man hat klar verstanden, dass Reformen notwendig sind. Man hat klar verstanden, dass man infrastrukturell das Land weiter auch in Richtung Westen aufbauen muss. Und man hat auch klar verstanden, dass die industrielle Automatisierung ein ganz wichtiges Gebiet für die chinesische Industrie und letztlich natürlich auch Exportpolitik ist. Insofern sind wir dort als Unternehmen sehr willkommen, weil wir zugegebenermaßen als diejenigen angesehen werden, die bei der vierten industriellen Revolution der Industrie einen großen Beitrag auch für China liefern können. Aber wenn wir in 2015 schauen, dann sind wir nicht sehr davon überzeugt, dass diese Industrieautomatisierung bereits große Nachfrage haben wird. Deshalb haben wir eher eine flache bis sehr moderate Steigerung in China geplant, eigentlich eher flach. Aber wir gehen davon aus, dass der Infrastrukturausbau in Energy Management, in der Infrastruktur auch zu deutlichen Wachstumserwartungen Anlass gibt für unser Geschäft. Deutschland, Sie haben die Antwort schon selbst gegeben, es gibt nichts Schlimmeres als ungefragte Ratschläge. Also für mich ist es immer zumindest so. Ich glaube, dass Deutschland eine Balance machen muss zwischen den Interessen der Nation und den Interessen der europäischen und auch der westlichen und östlichen Politik. Da hat die Bundeskanzlerin und die Regierung das, glaube ich, schon ausreichend schwer. Da möchte ich jetzt auch nicht durch große Ratschläge da noch zur Komplexität beitragen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass ein Industrieland wie Deutschland natürlich nur wettbewerbsfähig bleiben kann, wenn es in Infrastruktur investiert, wenn es dafür sorgt, dass die Digitalisierung nicht nur gut klingt, sondern auch machbar ist. Da gibt es viele Dinge, die gemacht werden müssen. Das gilt vom Netzausbau für das Internet los bis hin zu den Ausgangsvoraussetzungen einer Normung, was da dann auch im Einzelnen passieren muss. Also insoweit, glaube ich, hat auch die Regierung verstanden, was hier zu tun ist. Hat Siemens ein Wachstumsproblem? Also ganz offensichtlich schon, wenn man 2 Jahre hintereinander nicht wächst. Es ist aber so, dass natürlich im Unternehmen viele Wachstumsgebiete da sind und andere manchmal eben nicht diesen Beitrag leisten können. So wird das passieren in 2015. Wir werden Wachstum haben in der digitalen Fabrik. Wir werden gutes Wachstum haben im Umsatz, auch im Energiemanagement. Wir werden Wachstum in anderen Bereichen des Unternehmens haben. Wir werden aber im Umsatzwachstum deutlich zurückgehen. In der Division Power and Gas, weil das eben auch durch die Auftragseingangsentwicklung der letzten beiden Jahre im Grunde vorgezeichnet ist. Dennoch muss dieses Unternehmen wieder wachsen, aber nicht jeder ein bisschen, sondern dort, wo wir das wollen, sehr fokussiert. Und darauf, meine Damen und Herren, sind die Maßnahmen ausgelegt, die wir jetzt ergreifen, die wir durch Innovationsstärkung, durch Ausgaben in F&E und Marktzugang jetzt auch investieren. Und das wird eben dann auch in 2016 wieder zu einem absoluten und ich meine sogar deutlichen Wachstum für den Konzern in Summe zu sehen sein. Aber die Dinge, wie gesagt, müssen auch so gemacht werden, dass man die Menschen im Unternehmen nicht verliert. Auch wenn man vielleicht zu der Schlussfolgerung kommen könnte, dass man schneller hätte den Umbau beginnen können, darf man nicht vergessen, dass man auch Menschen braucht, die ihn mitgestalten. Deshalb meine ich, waren wir gut beraten, in 2014 die strategische Richtung vorzugeben, in 2015 die operativen Dinge, die wir noch verbessern müssen, in Ordnung zu bringen und gleichzeitig aber auch bereits in Wachstum zu investieren, die dann mit einer schnelleren, stärkeren und marktnäheren Firma in 2016 zum Tragen kommen. Damit würde ich gerne vielleicht nochmal die Geschichte mit der Vergleichbarkeit gerne machen wollen.
Chris, Sie hatten sich danach erkundigt, wie die Vergleichbarkeit der neuen Ergebnisgröße zur Historie ist. Und im Prinzip bieten wir Ihnen mit der neuen Ergebnisgröße nichts anderes an, als das, was Sie ohnehin wahrscheinlich schon immer getan haben, nämlich die Einflüsse aus den Abschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen, die aus Akquisitionen rühren, gleich im Ergebnis zurückzurechnen. Warum macht man das? Das ist durchaus Branchenüsance, weil das auch keine zahlungswirksame Konsequenz mehr haben wird. Das heißt, im Ergebnis, wenn Sie eine Akquisition tätigen, dann nehmen Sie einen Teil des Kaufpreises, ordnen die bestimmten immateriellen Vermögensgegenständen zu, zum Beispiel die Frage, wie wettbewerbsfähig ist das Orderbook, wie ist eine Technologieposition und Vergleichbares. im Zeitpunkt der Akquisition, wenn Sie das Unternehmen dann hereinnehmen, legen Sie auch bereits fest, über welchen Zeitraum diese Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Damit ist ab diesem Augenblick klar, was in diesem Abschreibungszeitraum, der sich zwischen 4 und 12 Jahren in der Regel bewegt, dann passieren wird. Und wir haben bislang für jedes Geschäft mit wesentlichen Akquisitionen, die solche Effekte hatten, Ihnen den Betrag Quartal für Quartal genannt. Diese sogenannten PPAs, die haben Sie dann zurückaddiert, um das operative Ergebnis zu rekonstruieren, wenn man so will. Und genau das machen wir jetzt für Sie, nennen das schon als Betrag in der Ergebnisgröße selbst und haben Ihnen damit quasi diesen Schritt abgenommen. Dennoch bekommen Sie die volle Transparenz. Wir werden Ihnen weiterhin diesen PPA-Effekt dann im Detail auch nennen, quartalsweise berichten. Und wir werden Ihnen nächste Woche dann, wenn wir die vergleichbaren Ergebnisse zur Verfügung stellen, auch den Ausweis dieser PPA ganz transparent vor Augen führen. Wie groß war dieser Effekt im Geschäftsjahr 2014? Wir haben durch solche PPA-Effekte in etwa 500 Millionen an Abschreibungen gehabt. Und Sie sehen, damit liegen wir in etwa in der Größenordnung des 0,5%, das Herr Käser implizit vorhin schon genannt hat, die durch diese Ergebnisgröße an Unterschied im letzten Geschäftsjahr definiert wurde. Sie können davon ausgehen, dass wir für den Bestand an diesen PPAs nach vorne die gleiche Größenordnung haben, weil, wie ich schon sagte, ändert sich das nur durch Hinzukommen von neuen Akquisitionen. Und wir werden Ihnen berichten, wenn wir die neuen Akquisitionen Dresser-Rand und Rolls-Royce geclosed haben, wie die PPA-Effekte aussehen werden, sodass Sie volle Transparenz hier haben werden.
Okay, es geht jetzt weiter mit Herrn Reibkar und danach hatte ich Herrn Köhn. Ja? Okay.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Ich wüsste ganz gerne einmal noch zum Komplex GE Alstom, Ms. Davis, ob Sie damit rechnen, dass da möglicherweise durch Kartellentscheidungen Unternehmensteile verkauft werden müssen. Hätte man da Interesse? Gäbe es da Möglichkeiten? Dann möchte ich noch mal fragen, ob Sie uns nicht doch, Herr Käser, ein etwas genaueres Bild geben können, wie groß wird Siemens sein am Ende des nächsten Jahres? Also Sie sprechen von substanziellen Verkäufen, von Akquisitionen. Operativ wird man nicht so groß wachsen. Ich weiß, dass Sie kein Freund von Umsatzzielen sind. Das hatten Sie ja schon mal Gelegenheit dazu, sich zu äußern. Aber vielleicht können Sie uns einfach mal eine Vorstellung geben. Mein Eindruck ist, der Siemens wird einfach kleiner, verkauft und operativ wächst man nicht sehr. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. Und dann wüsste ich ganz gerne auch nochmal als Letztes die Sonderkosten, die ja ein großes Problem waren. Wo werden die im kommenden Jahr sein oder war das gerade Ihre Antwort, Herr Thomas? Habe ich das vielleicht nicht ganz mitgekriegt? Dankeschön.
Ich kann gerne mit der letzten Frage gleich beginnen. Es ist so, dass wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 diese knappen 900 Millionen zu verzeichnen hatten. Wir haben Ihnen im Vorjahr gesagt, dass wir davon ausgehen, dass wir auf Basis von 700 Millionen eine Halbierung anstreben. Es wäre schön, wenn uns das nächstes Jahr gelingen würde, aber wir können uns da natürlich nicht auf einen Millionenbetrag festlegen. Ich habe Ihnen geschildert, welche Maßnahmen wir ins Feld geführt haben, dass diese Maßnahmen greifen. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir um die sogenannten Legacy-Projekte, Nordsee-Windpark-Anbindung etc. ein sehr, sehr hohes Maß an Transparenz erreicht haben inzwischen. Diese Aufträge sind inzwischen auch schon sehr weit fortgeschritten. Wir sind nicht mehr so stark abhängig von Widrigkeiten wie Wetterverhältnissen beim Ausbringen dieser Plattformen zum Beispiel, sondern wir sind jetzt ins Commissioning eingestiegen und haben damit schon einen sehr hohen Fertigstellungsgrad in der sogenannten POC-Methode von Prozentsätzen bis an die 90% erreicht, sodass der Winkel an Unschärfe daraus deutlich geringer geworden ist. Die haben wir letztes Jahr, als wir über 700 Millionen gesprochen haben, auf die Halbierung dieser Zahl bezogen.
Okay.
Was ich sagte ist, wir hatten letztes Jahr, als wir darüber gesprochen haben, 700 Millionen als den Durchschnitt über die letzten 4 Jahre genannt. Da hatten Sie uns gefragt, was unser Ziel sei. Darauf haben wir geantwortet, die Halbierung dieser Größe ist gleich 350. Im vergangenen Geschäftsjahr 2014 hatten wir knapp 900 Millionen dieser Charges und unser Ziel ist es weiterhin, die Halbierung der 700 anzustreben, auch wenn das nicht notwendigerweise in einem Schritt gelingt, wenn Sie so wollen.
Ja, bitte.
Ja, zur Frage GE Alstom. und die kartellrechtlichen Vorgänge. Da können wir uns momentan nicht äußern. Die Behörden müssen sich den Prozess im Moment genauer ansehen. Das machen sie. Wir haben allen Input gegeben. Und das liegt auch in Übereinstimmung mit dem, was ich vorher gesagt habe. Wir werden wettbewerbsfähiger und die Kunden allerdings werden weniger Auswahl haben. Danke.
Nicht zugeschlagen ist, das hatten wir schon nach dem Tag der vorläufigen Entscheidung getan. Und ansonsten kennt jeder unsere Telefonnummer. Und glaube ich zumindest. Und deshalb sind wir das auch ganz entspannt. Und im Übrigen zu den Sonderbelastungen. Ich meine, wenn wir wüssten, wo sie kommen, hätten wir sie gebucht. Also das muss man auch nochmal vorausschicken. Es ist jetzt nicht, dass wir Risiken offen gelassen haben, nur vielleicht um irgendwelche Prognosen zu schaffen. Das ist nicht der Fall. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass die Welt sich nicht von einem Jahr auf das andere ändert, auch nicht unsere Performance. Im Übrigen ist es so, dass wir natürlich auch Projekte haben, die seit vielen Jahren andauern. Denken Sie nur an den finnischen Reaktor Olkiluoto. Denken Sie an die noch ausstehenden Lieferungen Richtung der Züge im europäischen Umfeld. Da gibt es also noch ein paar Dinge, die eben noch nicht so fertig sind, dass man schon sagen kann, dass da garantiert nichts mehr kommt. Deshalb sind diese sogenannten Legacy-Projekte, solange sie nicht endgültig abgeschlossen sind, immer natürlich eine Quelle potenzieller Belastungen. Wie groß wird Siemens zum 30.09.15 sein? Nun, für die organische Entwicklung hatten wir Ihnen ja den Korridor gegeben. Wir werden auf ähnlichem Niveau sein wie im letzten Jahr und übrigens auch so wie im Jahr davor. Also wir werden jetzt nicht kleiner. Aber wenn Sie mich heute fragen und wenn ich so bewerte, wie der US-Dollar eventuell sich entwickelt und so weiter und so fort, gibt es, glaube ich, gute Gründe zur Annahme, dass Siemens als reine Zahl größer sein wird in 2015 als in 2014. Aber wie gesagt, warten wir es ab. Wir haben genügend zu tun, als zu spekulieren. Aber Siemens nur zu verkleinern ist nicht das Ziel. Nur zu wachsen, damit große Zahlen im Umsatz stehen, das hatten wir ja schon mal versucht. Man hat ja gesehen, wozu das geführt hat. Und deshalb, wie gesagt, arbeiten wir das ganz genauso ab, wie wir uns das in der Vision 2020 vorgenommen haben. Das ist, da haben wir genügend zu tun. Und das ist auch harte Arbeit und darauf werden wir uns konzentrieren.
So, es geht jetzt weiter mit Herrn Köhn. Ich habe zahlreiche Wortmeldungen und wir haben Zeit bis 10:30 das zur Orientierung. Herr Köhn und danach Herr Flämig.
Ja, das ist ja genau die Überleitung. Ich wollte nämlich einmal fragen, um diese Dimension des lebenden Organismus zu erkennen und zu erfassen. Wie viel Umsatz haben Sie und werden Sie abgeben? Insgesamt, ich habe nämlich den Überblick verloren. Und wie viel Umsatz kaufen Sie hinzu, was bis jetzt bekannt ist, dass man da vielleicht nur was sagen kann? Dann nochmal, sorry, ich muss auf die Prognose, Gewinnprognose nochmal zum Verständnis zurückgreifen, dass Sie keine AU-Gewinneffekte nennen wollen, kann ich ja nachvollziehen. Ich ziehe aber den Schluss daraus, hätten Sie diese AU-Gewinne nicht, würden Sie im Ergebnis in diesem Jahr erheblich einbrechen. Diese Schlussfolgerung ist ja, glaube ich, zulässig, wenn Sie alleine Bosch Siemens nehmen, was Sie da an Geld bekommen. Das müsste ja ein Milliardenbetrag sein, mindestens. Also würde das Bild ja dramatisch aussehen. Und abschließende Frage, ich benutze jetzt das Unwort Mitarbeiterabbau. Ich habe Ihre Philosophie richtig verstanden, dass Sie auch in den nächsten Monaten, Jahren keine Gesamtzahlen nennen werden, sondern dass alles scheibchenweise nach außen geben, wenn Sie sich mit den jeweiligen Betriebsräten oder Arbeitnehmervertretern geeinigt haben. Ist diese Salamitaktik langfristig sinnvoll oder hört es nicht doch die Unruhe im Unternehmen?
Vielleicht darf ich beginnen, Herr Köhn, mit der Beantwortung der ersten Frage nach der Umsatzentwicklung oder den Umsätzen, die in den Divestments enthalten sind und die hinzukommen könnten durch Akquisitionen. Auf der Veräußerungsseite, die Audiologie, das haben wir heute Morgen bekannt gegeben, das ist ein Umsatzgrößenordnung 650, 700 Millionen. Das ist ein formidables Geschäft, auch mit einer sehr guten Marge. Deshalb erzielen wir dafür auch einen, wie ich glaube, attraktiven Veräußerungserlös. Die Metals, die hatte in der Vergangenheit zwischen 1,5 und 2 Milliarden, je nach konjunkturellem Verlauf. Also wenn Sie das perspektivisch betrachten wollen, ist das ein Geschäft von 1,5 Milliarden plus. das fehlen wird. Wir werden das ja erst dann ab dem zweiten Quartal aus heutiger Sicht in Joint Venture Struktur einbringen, wo das dann nicht mehr notwendigerweise in der gleichen Form zu einer Umsatzerfassung in unserem Haus führen wird. Und bezüglich der Einbeziehung der neuen Akquisitionen ist das natürlich so eine Sache. Ich könnte Ihnen jetzt Zahlen nennen, die kennen Sie schon, weil das die sind, die die Unternehmen veröffentlicht haben in der Vergangenheit. Entscheidend wird ja erstmal sein, zu welchem Zeitpunkt wir diese Integration vornehmen können. Dann können wir Ihnen auch den Wert sagen. Und es wäre, glaube ich, nicht integer, Ihnen jetzt Werte zu nennen im Vorgriff darauf, dass die Kartellbehörden uns erst noch grünes Licht geben müssen zu dem Closing dann. Das sind Prozesse, die sind nicht frei von einer gewissen Komplexität und Langatmigkeit, weil sie mit sehr vielen Ländern quasi uno acto gleichzeitig einen Prozess durchlaufen müssen, der in jedem Land etwas anders ist. Deshalb kriegen Sie von uns dazu Prognosen, wenn wir selbst das Commitment haben, wann wir diese Unternehmen integrieren dürfen.
Also wie gesagt, tendenziell wird es eher mehr durch die Balance zwischen Akquisition und Divestiture, vor allem deshalb, weil eben die BSH nicht im Umsatz war. Und damit ist auch die Vermutung nochmal unterstützt, dass Siemens größer ist, den Zahlen nach am Ende des Jahres, als andersrum. Ich möchte nochmal, Herr Köhner, auf dieses Thema zurückkommen mit den außerordentlichen Effekten. Also Ihre Einlassung, dass wenn man die nicht hätte, der Einbruch dramatisch aussähe, diese Vermutung kann man ein bisschen eingrenzen, wenn man sich überlegt, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, dass der Umsatz organisch in etwa die gleiche Größenordnung hat und dass das operative Ergebnis, industrielle Ergebnis zwischen 10% und 11% liegt. Wenn man das ausrechnet und dann vergleicht, wie es in 14 war, kommt man eigentlich mathematisch nicht zu der Schlussfolgerung, dass da was einbricht. Steigt auch nicht, aber es bricht vor allem nicht ein. Insoweit ist es schon ganz wichtig, dass wir uns daran auch nochmal orientieren. Das hat einen Grund, warum wir genau diese Prognose so gegeben haben, wie sie dasteht. Dass man eben genau das sieht, dass das operative Geschäft eben nicht einbricht, es sogar in seiner Ertragskraft mindestens gleich bleibt, eigentlich nominal steigt, weil eben 10 bis 11 mehr ist als 10. Aber es trifft zu, dass wir natürlich die Gewinnsteigerung, die wir ausgegeben haben, in Größe 15%, aus den außerordentlichen Erlösen in weiten Teilen bekommen. Und es trifft aber auch zu, dass diese außerordentlichen Erlöse, die eine bewusste, strategische, unternehmerische Entscheidung sind, würde sogar so weit gehen, dass beim Hörgerätegeschäft das auch eine unternehmerische Leistung ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir vor 3 Jahren, wenn man jetzt so die gut informierten Insider Informationen, die auch öffentlich gemacht wurden, glauben darf, mit bei 1,4 die Reißleine gezogen haben. Könnte ungefähr stimmen, wenn Sie mich heute fragen, könnte das so gewesen sein. Und jetzt 2,2 bekommen, dann muss da ja in diesen 3 Jahren was passiert sein. Es ist ja nicht so, dass da einer kommt und sagt, ich habe was anderes überlegt und jetzt zahle ich 2,2 statt 1,4. Also da muss ja was passiert sein. Und was da passiert ist, ist eine klare, zielgerichtete, stringente Sanierung eines Geschäftes, das damals deutlich unter seinen Möglichkeiten lag. Und deshalb ist auch das eine unternehmerische Leistung. Und wir finanzieren mit diesen außerordentlichen Erträgen, die mir auch noch strategisch sehr gut passen für die Portfolio-Konzentration und Fokussierung, finanzieren wir den Umbau. Und jetzt sagen Sie mir ein einziges Unternehmen in Deutschland oder in der Welt, das 2 Jahre lang hintereinander einen der größten Umbaubauten des Unternehmens macht nebenbei und auch noch die Erträge steigert. Also insofern, meistens geht es eben andersrum, man hat Milliarden Verluste und dann im nächsten Jahr, wenn man Glück hat, wird schon besser und 2, 3 Jahre später, dann kommt es dann hoffentlich auch. Also ich möchte schon darauf hinweisen, dass das auch seinen Sinn, seine Bedeutung und vor allem auch seine Absicht hat, dass wir den Konzernumbau finanzieren und darüber hinaus sogar auch noch den Ertrag steigern durch strategische Neuausrichtung und Fokussierung des Unternehmens. Mitarbeiterabbau, das ist natürlich ein beliebtes Thema. Das ist mir klar. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass wir im letzten Jahr 33.500 Menschen neu eingestellt haben. Das wird ja gerne auch in der öffentlichen Berichterstattung vernachlässigt. Aber das ist auch ganz wichtig. Das hätten wir ja nicht machen müssen. Das ist ja unsere Entscheidung gewesen, das zu tun. Natürlich gibt es ständige Wechsel, ständige Veränderungen. Das können Marktveränderungen sein im Bedarf. Das können Produktlebenszyklen sein, die sich verändern. Und das können auch Absichten einer Unternehmensführung sein, das Unternehmen effizienter zu machen. In den Unterstützung oder Supportfunktionen in der Verwaltung, im Abbau von Bürokratie. So, und das führt dazu, dass wir natürlich strukturelle Anpassungen haben, dass dort Arbeitszeit verloren geht. Aber die Ursächlichkeit dieser Maßnahmen ist eben unterschiedlich. Da kann es dazu führen, dass wir in Deutschland in der Energieerzeugung gut ausgebildete, hervorragende Menschen haben, die fleißig sind, die einfach keine Arbeit mehr haben, weil die deutsche Energiewende dafür gesorgt hat, dass das Geschäftsmodell der Energieversorger zerstört wurde. Richtig oder falsch, ich will das gar nicht bewerten. Es ist auch nicht an mir, das zu tun. Da gibt es Gründe für und wider. Aber wenn der Bedarf nicht mehr da ist, müssen wir darauf auch agieren. Das ist eine Ursächlichkeit einer strukturellen Bedarfsänderung einer Region. Das Hingehen zur Elektrifizierung von Öl und Gas, zur Digitalisierung, ist eine Trendveränderung einer Industrie, die im Übrigen alle erfasst, nicht nur uns. Wir sind die Ersten, die es verstanden haben, was zu tun ist. Und die es auch tun, by the way, mit dieser digitalen Fabrik. Das ist nicht überall so. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber hier wissen wir, was zu tun ist. Und das ist eine Ursächlichkeit, die anders ist, die auch zu Veränderungen von Arbeitsplätzen führen wird. Der Arbeitsplatz in Industrie 4.0 in einer digitalen Fabrik wird gravierend anders aussehen, als er heute ist. Und deshalb kommt es auch dort zu strukturellen Anpassungen für in beide Richtungen. Und die Verschlankung des Unternehmens, die Herausnahme von Ebenen, um näher am Markt und näher am Geschäft zu sein, nicht mehr 6 Ebenen zwischen dem Vorstand und dem Projektleiter zu haben, der dann ein Projekt von 2 Milliarden in der Nordsee verantwortet und wir das erste Mal mitkriegen, wenn das schief läuft, wenn wir das im Prüfungsausschuss behandeln, wie es bilanziell zu tun ist. Das sind Veränderungen, die auch zu strukturellen Veränderungen führen. Das heißt, die Ursächlichkeit ist unterschiedlich. Und deshalb ist das keine Salamitaktik, wenn wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Ursächlichkeiten besprechen und dann letztlich auch erklären, sondern es hat damit zu tun, dass die Dinge eben in unterschiedlicher Weise zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Und wir werden nicht warten, bis wir alles mal zusammen haben und dann sagen wir, zählen wir alles zusammen und das ist eine Zahl und ab dann passiert nichts. Wir sind ein lebender Organismus, die globale Wirtschaft und der Wettbewerb bleibt nicht stehen und wir werden ständig diese Anpassung in beiden Richtungen auch haben. Deshalb hätte ich wirklich die Bitte, dass Sie uns von einer Intention, einer Salamitaktik nachhaltig entbinden, weil das einfach faktisch und inhaltlich nicht zutrifft, aus den Gründen, die ich Ihnen eben erläutert habe.
So, wir machen weiter mit Herrn Flämig und dann Herr Kamp. Herr Flämig.
Ich habe 3 Fragen insgesamt, jeweils eine an Herrn Käser, an Frau Davies und Herrn Thomas. Erstens, haben gerade über Kostensenkung geredet, jetzt steuert Siemens zyklusbedingt und auch unternehmensspezifisch in einem Umfeld, wo Kostensenkung wieder eine größere Rolle bekommt. Darum erlauben Sie den Rückblick auf das Programm 2014. Hat es aus Ihrer Sicht gut geklappt? Und wenn nein, was hat denn da nicht so gut geklappt? Was sind da die Lehren da draus? Und vielleicht, welches Sparvolumen wurde erreicht? Eine Nachfrage noch zu Tresserand, nur zur Sicherheit. Sie hatten das unter einen Vorbehalt gestellt. Ist da was materiell Neues seit Abschluss zu sehen? Oder ist es der übliche Vorbehalt? Frau Davies, Sie hatten über Power Generation gesprochen und Kostenreduzierungen auch angekündigt. Bleibt es bei dem Mitarbeiterabbau von 1200 Stellen? Und wie viele Fabriken nehmen Sie unter die Lupe und könnten auch Fabriken geschlossen werden? Ja, das machst du dabei.
Waren ziemlich spät.
Ich hätte vermutet, dass die erste Frage für mich war, Herr Flämig. Deshalb beantworte ich die jetzt auch gleich mal. Sie haben nach den Kostensenkungen gefragt, die wir im Rahmen des Programms Siemens 2014 uns vorgenommen haben, welche Lehren wir daraus gezogen haben und insbesondere, wie viel Savings erzielt wurden. Ich hatte Ihnen ja da in den vorvergangenen Quartalen auch immer die Werte genannt. Im 4. Quartal waren das 135 Millionen Euro, absolut im Plan, sodass wir in Summe über die beiden Jahre, über die wir da berichtet haben, in die Größenordnung einer guten Milliarde gekommen sind. Sie erinnern sich, wir hatten Ihnen im vorvergangenen Jahr gesagt, dass wir 1,2 Milliarden in etwa ausgegeben hatten für dieses Programm. Und nachdem diese Maßnahmen ja auch nachwirken in den Folgejahren, würde ich das schon als geglückt bezeichnen wollen, was die Kostenproduktivität anbelangt. Was uns nicht so gut gelungen ist, ist meines Erachtens der Umstand, dass wir damals, als wir das Siemens 2014 aufgesetzt haben, konjunkturelle Annahmen als weitestgehend fest im Griff wahrgenommen haben, weil auch viele Auguren das so indiziert hatten, dass es nach oben gehen würde. Nachdem das Wachstum aber nicht kam, sind insbesondere solche Geschäfte mit einer hohen Margenconversion, über die wir ja Gott sei Dank verfügen, dann auch nicht entsprechend auf ein hohes Ertragsniveau gegangen, sodass das Gesamtprogramm aus meiner Sicht, wenn Sie eine Schwarz-Weiß-Bewertung haben wollten, auf der Kostenproduktivitätsseite geglückt ist. Das zeigt, dass wir, wenn wir uns sowas vornehmen, das auch stringent ausführen können und zuverlässig zu den Ergebnissen kommen. Und auf der anderen Seite man eben sehr vorsichtig sein muss mit zu optimistischen Umsatzentwicklungen, noch dazu, wenn sie konjunkturgetrieben sein sollen.
Ja, ich darf vielleicht dazu noch ergänzen. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass dieses 6 Milliarden Kostensenkungsprogramm seinerzeit 3 Milliarden im Wesentlichen Einkauf und Design to Cost hatte, 1 Milliarde weniger Charges, nämlich der Wegfall dessen, was wir da in 2012 hatten, und 1 Milliarde echte Veränderung von Fertigungs- und Entwicklungsstrukturen und dann 1 Milliarde für schneller, wie war es, glaube ich, agiler, schneller und less komplex, glaube ich, war es. Und von der Milliarde ist nichts gekommen. Nichts. Im Grunde nichts Relevantes. Und das lag im Wesentlichen daran, dass eben das Ziel da war, sauber formuliert wurde, aber der Weg dahin nicht beschritten wurde. Und die Lehre daraus ist auch, Kosten oder Restrukturierungen einzustellen, ist das eine. Aber die Arbeit so zu organisieren, dass sie wegfällt und damit auch die Ressourcen frei werden, ist das andere. Und das müssen wir daraus lernen. Und auch anwenden für diese Milliarde, die wir ja jetzt auch im Sinne der Supportfunktionen beschrieben haben. Das Rennen, das geht kürzer, das ist der übliche Vorbehalt. Es gibt keine Veränderung daraus, aber die würde man sagen, dass die Hauptversammlung findet jetzt am 20. November. Im November jetzt statt, ist ja auch öffentlich, kann man nachgucken. Und wir gehen davon aus, dass es eine breite Mehrheit findet. Also es gibt keine Neuigkeiten an der Ecke.
To the question. Nun zur Kostenfrage und Kostenreduktion bei Power Generation. Wie vorher schon erwähnt, haben wir Überkapazitäten in der Branche, insbesondere bei den großen Gasturbinen, auch bei Siemens ist das der Fall. Derzeit überarbeiten wir unser ganzes Netzwerk in diesem Zusammenhang. Wir betrachten die Nachfrage, auch die morgige bei den großen Gasturbinen, aber auch was die verteilte Stromerzeugung, was Öl und Gas angeht, schauen wir genau hin. Wir müssen wissen, welche Änderungen wir vornehmen. Wir wollen natürlich das Netzwerk flexibler gestalten, optimieren. Es ist jede Menge Arbeit noch zu tun, natürlich, was auch die gewissen Locations angeht, gewisse Jobs angeht.
Danach Herr Heckmann, und ich fürchte, dass ich dann abbrechen muss, weil wir aus der Zeit laufen. Herr Kamp.
Danke. Guten Morgen. Ein, zwei Fragen zum Thema Medizintechnik. Sie haben von einer rechtlichen Verselbstständigung gesprochen. Können Sie mal ein bisschen erläutern, was das konkret bedeutet? Unternehmen im Unternehmen ist eher eine Überschrift. Wird Healthcare eine Tochtergesellschaft? Welche Kompetenzen landen dort? Welche verbleiben beim Mutterkonzern? Und wie ist da der Zeitplan? Wird das im kommenden Jahr abgeschlossen oder dauert es möglicherweise länger? Danke.
Also diese Geschichte mit der Gesundheitstechnik als Unternehmen ist ja nicht neu. Wir hatten das am 7. Mai hier an dieser Stätte auch veröffentlicht. Der Grund, das zu tun, ist, dass die Gesundheitstechnik eben limitierte Synergien in der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung hat und dass wir deshalb auch den Vertriebsansatz, den Marktansatz dort deutlich anders gestalten und optimieren können als beim Rest des Unternehmens, der sie mit Energie, Technikverteilung und energieeffizienter Verwendung von Strom befasst. Es werden dort alle unternehmerischen Kompetenzen angesiedelt, die man braucht, um ein Unternehmen selbstständig zu führen. Die Kontrolle, die Governance bleibt bei Siemens genauso, als wäre es eine Division. Was wir im Grunde eigentlich machen, wir stellen das Unternehmen selbstständig auf, sodass wir zu jedem Zeitpunkt und jeden Anlass in jeder Lage handlungsfähig sind.
Herr Heckmann.
Ich hätte auch noch mal drei Fragen. Erster Punkt zur Gesundheitssparte. Herr Käser, Sie sprachen eben auch nochmal davon, dass man zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Anlass handlungsfähig wäre. Momentan ist die Gesundheitssparte die Ertragssäule von Siemens. Wann könnten Sie sich denn zeitlich überhaupt vorstellen, dass man die Gesundheitssparte herausnimmt, so wie es von einigen Analysten ja vorgeschlagen wird, ohne Siemens von der Ertragskraft zu schädigen? Also in welchem Zeitrahmen? Dann die zweite Frage. Sie sprachen vorhin davon, dass man Sonderaufwendungen im laufenden, jetzt angelaufenen Geschäftsjahr 2015 in mittlerer bis dreistelliger Millionenhöhe haben wird. Wenn ich das richtig verstehe, sind das Sonderaufwendungen für den Umbau und damit auch schwerpunktmäßig für die Mitarbeiterzahl. Können Sie mal das trotzdem noch ein bisschen ausführen? Und die dritte Frage. Sie hatten bei der künftigen Strategie des Unternehmens ja mal gesagt, bis zu 400 Millionen sollen an die Mitarbeiter, an Belegschaftsaktionäre ausgeschüttet werden. Sie haben einen Dividendenvorschlag jetzt für das Jahr gemacht. Wie hoch soll die Ausschüttung, zusätzliche Ausschüttung an die Mitarbeiter sein?
Ja, danke, Herr Heckmann. Also das Thema Gesundheitstechnik nochmal. Ich hatte es ja auch in meiner Rede deutlich gemacht, die Ihnen auch vorliegt. Also das ist eine Ertragsfalle von Siemens. Es gibt aber einen Grund, das abzugeben. Wenn der Ertrag vor allem auch so bleibt und der Free Cashflow, also der Finanzmittelrückfluss von zugegeben etwas teuren, aber dann am Ende des Tages jetzt dann doch erfolgreichen Akquisitionen da zu unterbrechen. Es gibt ja keinen Grund. Wann würde man dann so etwas überhaupt in Erwägung ziehen? Das würde man dann in Erwägung ziehen, wenn sich die Geschäftsmodelle durch Paradigmenwechsel nach vorne so ändern, dass wir auch im Gesundheitssektor akquirieren müssten zu Bedingungen, die eben mehr der Pharmabranche zurechenbar sind als einem Kapitalgüterindustrie mit Generatoren, Turbinen und Schutzschaltern oder natürlich auch Gebäudetechnik oder Zügen. Deshalb gibt es da keine Agenda, die wir wissen und Sie nicht, sondern es gibt einfach nur ein klares Verständnis, dass uns so etwas, was uns bei der Kommunikationstechnik in den 90er Jahren passiert ist, nämlich dass wir durch Unachtsamkeit, um es mal positiv zu formulieren, wesentliche Trends in den Geschäftsmodellen nicht verstanden haben, erkannt vielleicht schon, aber nicht verstanden, oder nicht, vielleicht auch verstanden, aber nicht gehandelt haben. Und das genau wollen wir bei der Gesundheitstechnik langfristig vermeiden. Und deshalb stellen wir das Unternehmen im Unternehmen so auf, dass wir jederzeit auf äußere Einflüsse die Geschäftsmodelle verändern könnten. Und die kommen nicht von unseren Wettbewerbern, sondern die kommen aus der Pharmazie, aus der Biotechnologie oder artverwandten Umgebungen, darauf auch agieren können. Aber die Gesundheitstechnik bei Siemens ist hervorragend, macht gute Erträge, bringt guten Cashflow und wird, wie ich auch sagte, da von Herrn Senn und Herrn Rekord ordentlich geführt. Und natürlich dem ganzen Team, das da auch eine Rolle spielt. Ich sagte nicht, dass wir Sonderaufwendungen haben werden, sondern ich sagte, dass wir im Budget eine mittlere bis dreistellige Kostenbetrag für den Umbau eingestellt haben. Damit man, das ist wichtig, glaube ich, dass man auch die Prognose einigermaßen bewerten kann und da auch dann nicht in zu Schlussfolgerungen kommt, dass da irgendwelche Einbrüche oder sowas zu erwarten sind. Das war der Grund für diese Information, dass man das auch einordnen kann. Und diese 400 Millionen werden gesagt, dass wir in sehr guten Jahren eben nicht nur dieses Management, sondern auch die Mitarbeiter unterhalb des Managements daran partizipieren lassen wollen. Dieses Programm hatte ich ja auch vorgeschlagen, die Firmenleitung vorgeschlagen, nicht diejenigen, die das üblicherweise machen und fordern, sondern die Firmenleitung, weil es, glaube ich, auch eine Frage der Unternehmenskultur ist. Und wir sind derzeit noch nicht ganz fertig mit den Verhandlungen, wie es genau gehen soll. Aber wir werden das jetzt auch dann in 2015 zur Einführung und Anwendung bringen, wenn die Erträge dann auch so kommen, wie wir uns das wünschen. 15, ja. So ist es, glaube ich, damals auch gesagt worden, am 7. Mai. Aber es ist wichtig, dass man das nochmal präzisiert.
Wir haben vielleicht noch Zeit für eine allerletzte Frage und die kriegt Herr Webb, der ist in der Reihenfolge jetzt auf der Liste. Ich bitte alle anderen um Verständnis, dass wir das jetzt dann nicht mehr schaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Presseabteilung sind aber ja hier weiterhin zur Verfügung und wir nehmen Ihre Fragen sehr gerne dann noch auf. Herr Webb, bitte, letzte Frage.
Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für mich gefunden haben. Ich würde auch gerne meine Fragen auf Englisch stellen.
Herr Käser, Sie haben mehrfach gesagt, hallo. Sie haben mehrfach gesagt, Sie wollen, dass Siemens der Anbieter von Elektrifizierungskomponenten sein möchte. Es gibt aber Probleme bei den Energiekosten, den Umlagen, das haben wir bereits gehört von Frau Davis. Vielleicht, Frau Davis, können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wo die Gasturbinen sich hin entwickeln? 10-15% war das ja vor einer kurzen Zeit. Die EBITDA-Margenziele werden wir die nächstes Jahr erreichen und was müssen wir noch tun, um das Energiegeschäft neu auszurichten, denn wir haben ja noch nicht viel gehört.
Im Allgemeinen, also der erste Schritt, die Margen und das Geschäft wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören, der sitzt links neben mir. Das war auch der wichtigste. Und wir sind eine Elektrifizierungsfirma, aber das ist natürlich nicht die Erzeugung mit großen Turbinen, sondern es ist auch die Erzeugung mit kleinen und mittleren Turbinen. Da geht auch der Trend hin, dezentrale Energieerzeugung und auch Management von Energie über das Grid, die Verteilung und das Smart Grid, die Software drumherum. Auch das haben wir in der neuen Organisation über die Division Energy Management ja auch realisiert. Und wenn Margen einmal von 17% runtergehen, dann wäre auch eine Zahl zwischen 11 und 15%, so wie wir sie seinerzeit im Mai im Übrigen schon auch Ihnen vorgetragen haben, ja, kein schlechtes Geschäft. Wir hatten damals im Mai darüber gesprochen, dass wir diese 16, 17%, die wir ein, zwei Jahre lang hatten, aus verschiedenen Gründen, die man erläutern könnte, dass die nicht haltbar sind. Das haben wir immer wieder auch deutlich gemacht. Wir haben gesagt, dass wir so 200 bis 250 Basispunkte Sondereinfluss sehen, positiver Natur. Und wir haben jetzt uns vorgenommen, für einen überschaubaren Zeitraum, 2-3 Jahre, diese 11-15% zu erreichen. Und wir haben auch vor, in 2015 dort drin zu bleiben. Und wie das jetzt geht, das ist etwas schwieriger.
Nun, um die Frage spezifisch zu beantworten. Ich habe drei Bereiche erwähnt, Forschung und Entwicklung, Go-to-Market und Kosten. Wir haben uns ausgiebig über Kosten unterhalten. Bei Forschung und Entwicklung investieren wir mehr. Wir werden unseren Fokus schärfer setzen darauf, wo die Technologie hingeht, wo der zukünftige Marktbedarf sein wird. Und was noch wichtiger ist, wir fokussieren uns sehr auf den Time-to-Market. Die Innovationszyklen in dieser Branche sind viel schneller geworden. Da haben wir nicht immer mitmachen können. Also wir müssen praktisch die Markteinführungsphasen reduzieren und natürlich wird das auch einen Mehrwert auf der Bottomline ergeben. Also was Go-to-Market angeht, wir wollen näher am Kunden sein und wir wollen auch hier wettbewerblichere Angebote, bessere Angebote bieten, nicht nur bessere Technologie, sondern auch bessere kommerzielle Bedingungen. Also da werden wir uns verbessern und die Kundenbedürfnisse besser begleichen.
Thank you very much. Die Telefonkonferenz für Analysten beginnt um 11 Uhr und Sie können die Konferenz im Medienarbeitsraum verfolgen. Außerdem haben wir hier in der Mosaikhalle einen kleinen Imbiss für Sie vorbereitet. Noch der Hinweis auf den 27. Januar 2015, an dem wir die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen und unsere Hauptversammlung in der Olympiahalle in München stattfindet. Nun Ihnen allen noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.